herzlich willkommen zu einer neuen Folge Webnet Snacks. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Philipp, der übrigens heute sein Podcast-Debüt bei uns hat, über das Thema LinkedIn und genauer über den massiven Reichweiteneinbruch, den viele im Moment bei LinkedIn verzeichnen. Es kursieren tatsächlich Zahlen bis 80% Verlust der Reichweite und dem möchten wir natürlich auf den Grund gehen. Und herzlich willkommen, Philipp. Schön, dass du dabei bist.
Man sagt jetzt immer standardmäßig, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Eigentlich hast du mich ja dazu gedrängt, endlich hier aufzutauchen.
Das habe ich, denn du bist der perfekte Partner für dieses Gespräch, weil du bist ja bei uns B2B-Experte und hast ja auch schon sehr viele CEOs auf LinkedIn erfolgreich positioniert. So wurde es mir zumindest erzählt. Du bist ja noch bei uns relativ neu. Das
noch
darf
in der
ich, glaube ich, verraten, noch in der Probezeit. Aber hast ja bereits sehr viel Social-Media-Erfahrung sammeln dürfen. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch.
Ich bin gespannt.
Ja. Erstmal vorweg, die Panik ist ja im Moment groß in der Bubble, was die Reichweite bzw. den Verlust der Reichweite auf LinkedIn angeht. Ist das denn wirklich so oder was passiert denn da gerade mit dem Algorithmus, dass viele denken, oh Gott, ich kann eigentlich gleich wieder mit LinkedIn aufhören, bevor ich angefangen habe?
Interessante Einstiegsfrage. Ja, viele Nutzer, also ich würde erstmal dich versuchen zu korrigieren.
Kannst du sehr gerne
ich würde
machen.
Nicht von einer Bubble sprechen, sondern von mehreren Bubbles.
Okay.
Ich glaube, einige Nutzer haben auf jeden Fall Reichweitenverluste erkannt, gespürt. Andere wiederum nicht. Also ich würde da vielleicht versuchen, da ein bisschen den Druck rauszunehmen. Also es gab Reichweiteneinbruch, habe ich ja gerade schon gesagt. Mhm. Aber ich würde eher von einem Verteilungswechsel im Feed sprechen.
Okay.
Also ein Switch vom Social Graph eher zum Interest Graph. Das habe ich auch in unserem Blogartikel auch nochmal geschrieben. LinkedIn hat sich in der Hinsicht verändert, dass mehr so die Inhalte jetzt im Fokus sind und auch
also,
die Interessen.
Ja, gut. Also, wie bei B2C eigentlich auch, bei
eigentlich
Instagram.
Eigentlich ja, okay, auf gut. jeden Fall. Ja. Also LinkedIn sortiert, so wie ich es aufschnappe und wie ich es halt auch immer wieder lese, Inhalte heute stärker nach Interessen, Relevanz und von deinem eigenen Nutzerverhalten aus. Und nicht mehr so stark danach, ob du jetzt mit jemandem XY connected bist auf LinkedIn oder nicht. Ne? Also das heißt, im Umkehrschluss, beziehungsweise die logische Folge ist, dass die Followerzahl, die reine Followerzahl, eigentlich nicht mehr so entscheidend ist wie früher.
Okay.
Ja? Und was viele als Einbruch, hast du gesagt, erleben, ist in Wahrheit die Folge davon, dass LinkedIn den Feed technisch neu aufgesetzt hat. Mhm. Also 360 Brew ist kein Craft Beer, wie Brand 1 das so ein bisschen pointiert formuliert hat. Sondern es war eigentlich ein Research Paper. Also es kursieren irgendwie immer noch ganz viele Posts auf LinkedIn, die von 360 Brew, von dem neuen KI-Algorithmusmodell reden. Ich würde da so ein bisschen mich von distanzieren, aber es gibt eine neue Feed-Architektur,
okay.
So würde ich es eher beschreiben auf LinkedIn. Und die hat eine Two-Stage-Logik, also die ist so ein bisschen aufgeteilt. Also erst wird eine relevante Kandidatenmenge zusammengestellt. Also mit wem bist du eigentlich connected? Wer hat zu deinen Themen, mit denen du interagiert hast, irgendetwas zu sagen? Und danach wird gerankt, was für dich in diesem Moment wirklich interessant ist.
Mhm.
Also für Creator, für Corporate Influencer oder wie du gerne sagen würdest, Thought Leader, bedeutet das, wer austauschbar postet, bekommt es heutzutage schwerer.
Okay, also den guten Morgen, ich arbeite heute wieder im Homeoffice mit meinem Kaffee vor der Nase, das funktioniert heutzutage nicht mehr.
Wir sind
mehr.
Heute auf der Messe und ich bedanke mich für die tollen Gespräche. Wir sehen uns wieder bei der eWorld 2027. Wird nicht funktionieren. Ich hatte ja auch gerade erwähnt, dass LinkedIn sich intensiver damit beschäftigt, wie du agierst, was du postest. Und mittlerweile scannt auch LinkedIn nicht nur deine Beiträge, die du bisher veröffentlicht hast, sondern eben auch dein Profil. Also was steht da in deinem Profilslogan? Wie sieht deine Vita aus? Mit welchen Themen hast du interagiert? Wo hast du ein Like dagelassen? Also LinkedIn scannt jetzt sehr, sehr intensiv, wofür du stehst. Mit welchen Themen hast du korrespondiert? Wo hast du ein Like dagelassen? Und auch Wie sieht dein Netzwerk aus? Mit wem bist du connected? Das seziert mittlerweile LinkedIn sehr, sehr gut und spielt dir dann auch entsprechend relevante Content Pieces aus, Beiträge, Videos, was auch immer.
Das klingt für mich halt überhaupt gar nicht neu, da ich ja, beschäftige mich ja hauptsächlich tatsächlich mit B2C-Kunden und Themen. Und das ist eigentlich tatsächlich wirklich die Evolution von Instagram. Also das ist, ich glaube, dass viele Leute, die sich mit Instagram auskennen, da eigentlich echt dann mehr oder weniger abgucken können.
Aber es ist ja eigentlich auch nur förderlich.
Total.
Ich meine, was erwartest du als Nutzer von einem Social-Media-Kanal?
Absolut. Und ich möchte ja schon, dass ich auch ein bestimmtes Thema bei einem Influencer, und sei er jetzt Corporate-Influencer ist, da eben dann auch wiederfinde. Aber warum haben denn so viele B2B-Influencer, sag ich jetzt mal, Corporate-Influencer, Angst, sich auf ein Thema festzulegen?
Naja, ob die Angst haben, also ist das so deine Auffassung oder das ist das, was du wahrnimmst, dass die Angst haben, sich thematisch einzuengen?
Ja, schon. Ich habe schon eher das Gefühl, dass, oder was heißt das Gefühl, ich sehe es oft, dass über Gott und die Welt gepostet wird und nicht wirklich eine Person für etwas steht. Du hast es ja auch quasi Winning Topic genannt in deinem Blogartikel. Wie siehst du das Thema?
LinkedIn ist ja, da sind wir uns ja einig, ein professionelles Netzwerk, ein Berufsnetzwerk. Und um was geht es? Es geht nicht um Freizeitgestaltung. Es geht auch nicht darum, um irgendwie Zeit totzuschlagen, wie wir das machen auf Instagram oder TikTok oder auf Snapchat oder wo auch immer. Sondern wir wollen ja irgendwie einen Nutzen aus unserem Aufenthalt in Social Media haben. Ich sehe es einfach so, wenn ich bestimmte Ziele verfolge auf LinkedIn, da muss ich natürlich auch strategisch vorgehen. Da ist es einfach naheliegend, dass man sich auf Kernbotschaften, auf 2, 3 Themen fokussiert. Also ich mache das natürlich jetzt mittlerweile auch sehr, sehr verstärkt, seitdem ich bei Webnetz bin. Ich konzentriere mich auf das Thema LinkedIn, weil ich natürlich möchte, dass wir Kunden im Bereich LinkedIn beraten und enablen, weiterqualifizieren. Und was ich natürlich auch sehr, sehr spannend finde, ist ja das ganze Thema B2B-Marketing. Und das hat natürlich auch so ein bisschen Auswirkungen auf meinen Content. Also ich versuche mit meinen Inhalten genau diesen Winning Topic zu bedienen.
Mhm. Kannst du es nochmal definieren, dieses Winning Topic? Ich glaube, das müssen wir vielleicht nochmal einmal so ein bisschen.
Also es sind eigentlich so 3 Dinge. Also zum einen ist es immer deine echte Expertise. Mhm. Wir sind hochqualifizierte Fachkräfte. Wir haben halt zu einem Thema auf jeden Fall eine Kompetenz, ein Erfahrungsschatz. Und da wollen wir natürlich irgendwie diese beiden Dinge miteinander koppeln. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch ein bestimmtes Zielgruppeninteresse bedienen. Also es bringt ja nichts, wenn wir zu irgendeinem Thema irgendetwas posten und ist der Markt einfach nicht da. Und das Dritte ist einfach, wir müssen natürlich irgendwie auch zu dem jeweiligen Thema irgendetwas Sinnvolles sagen. Also wir wollen nicht nur deskriptiv sein, wir sollen natürlich auch ein bisschen einordnen, wir wollen erklären, wir wollen auch das ganze Thema auch bewerten. Mhm. Aber das Problem ist, glaube ich, viele Menschen sind auf ihrem eigenen Profil so ein bisschen betriebsblind. Das ist irgendwie so ein bisschen so der schwarze Fleck. Also sie müssen, glaube ich, eigentlich immer so einen Sparringspartner haben, das habe ich ja halt auch. Und viele bei uns, die jetzt auf LinkedIn unterwegs sind, die versuchen irgendwie das so ein bisschen zu challengen. Also sie suchen sich einen Sparringspartner, versuchen das mal so ein bisschen so zu diskutieren. Gehe ich da in die richtige Richtung? Sollte ich vielleicht dann mal ein anderes Thema eher so fokussieren? Und das finde ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also sich einfach mal zu hinterfragen, ist das, worüber ich eigentlich reden möchte, auch wirklich interessant für meine Community oder auch für unsere Community. Man sollte sich ja auch immer im Kontext des eigenen Arbeitnehmers sehen. Was ich halt auch so ein bisschen festgestellt habe, in den letzten Jahren zumindest, dass viele einen richtigen Themenblumenstrauß verfolgen. Also es gab da irgendwie keine klare Abgrenzung zu diesem Thema, fokussiere ich oder positioniere ich mich und zu dem anderen Thema halt nicht. Und das sollte man, glaube ich, ein bisschen anders fokussieren aufgrund der Algorithmuslogik.
Ja, das ist das, was ich halt auch anfangs sagte, wo ich das wirklich den Eindruck habe, dass viele sich einfach wirklich nicht festlegen wollen, sondern einfach einmal sehe ich den Kaffee, dann sehe ich als nächstes, sehe ich dann wieder den Spaziergang mit dem Hund. Dann sehe ich vielleicht dann doch mal was zu, okay, das machen wir jetzt, das ist 2026 Social Media State of the Art. Und das ist halt so ein bisschen, wie gesagt, wenn ich das aus meiner B2C-Brille sehe, würde das da auch nicht funktionieren, weil es da natürlich auch sich diese Nischenthemen einfach ja, herauskristallisiert haben, dass der Algorithmus natürlich viel besser erkennen kann, okay, hier geht es, ich nehme mal das Beispiel, hier geht es um gelockte Hunde, dann spiele ich auch gelockte Hunde an die Leute aus, die sich für gelockte Hunde interessieren. Und dadurch ist halt einfach meine Reichweite so gut, ja, weil der Algorithmus das erkennt. Und ich kann mir vorstellen, das ist wahrscheinlich, korrigiere mich gerne, aber das ist bei B2B höchstwahrscheinlich
ähnlich. Da sind es ein bisschen andere Themen als gelockte Hunde. mehr so KI, Leadership, New Work. Da ploppen halt diese Themen bei vielen halt auf.
Und reicht es, wenn ich jetzt einfach mal mich mit jemandem aus der Branche unterhalte, oder muss ich jetzt tatsächlich jemanden wie jetzt dich zum Beispiel, der sich global mit LinkedIn auskennt, kontaktieren, um zu gucken, ob dieses Winning Topic jetzt wirklich das ist, womit ich mich halt eben auch positionieren sollte?
Also da habe ich jetzt irgendwie keine grundsätzliche Empfehlung, ne? Also klar sollte es eine Person sein, die selbst auf LinkedIn aktiv ist und die das ein bisschen besser einschätzen kann. Aber man kann das natürlich auch mit einem eigenen Partner machen, der auf LinkedIn natürlich nicht aktiv ist.
Ja, okay.
Also irgendwie so ein Blick von außen, genau, sollte man auf jeden Fall bekommen.
Okay. Nun ist es ja auch so, dass wenn die Zahlen runtergehen, man vielleicht einfach dann auch erstmal dazu tendiert, einfach mehr zu posten, um dann natürlich in der Konsequenz mehr Leute zu erreichen. Ist das auf LinkedIn sinnvoll oder ist das Thema quasi wichtiger als die reine Anzahl der Postings, die ich raushaue?
Mehr mittelmäßiger Content löst ja selten ein Problem. Deswegen würde ich mich ja schon auf ein Thema, ein Format oder ein Stil konzentrieren. Aber man muss ja schon dazulernen. Also wenn man dann nach irgendeiner bestimmten Zeit sieht, das funktioniert irgendwie nicht. Ich habe dafür, ich generiere keine Resonanz bei meiner Community, dann muss ich das ja irgendwie anpassen. Das ist ja im Online-Marketing gang und gäbe. Wenn irgendeine Kampagne auf Meta irgendwie nicht läuft, dann brauchen wir da kein Budget mehr reinpacken. Also das ständige Hinterfragen und das Lernen und das Zulernen ist auf LinkedIn, auch wenn das jetzt organische Beiträge sind, auf jeden Fall angebracht.
Ist es für den Algorithmus denn wichtig, dass ich viel poste, oder ist das bei LinkedIn relativ unwichtig? Weil, wie gesagt, bei Instagram ist es ja schon, wird es empfohlen, bestenfalls, sagt Musiri, okay, jeden Tag. Und das hat natürlich dann auch schon positive Auswirkungen.
LinkedIn versucht dir den bestmöglichen und den relevantesten Content überhaupt zu präsentieren. Also der Algorithmus misst oder detektiert ja auch, wie deine Impressions sind oder wer. Ich meine, ein ganz gutes Signal ist ja auch, ob deine Beiträge geteilt werden oder ob die halt auch gespeichert werden. Und ganz, ganz wichtig ist ja auch, wie lange sich die einzelnen Nutzer mit deinem Content auseinandersetzen. Also die Verweildauer ist halt mittlerweile auch sehr, sehr entscheidend.
Ist das die wichtigste KPI derzeit? Oder wenn du da jetzt so ein Ranking machen müsstest, in welche KPIs sind 2026 halt wirklich noch oder sind jetzt wichtig, um Reichweite zu erzielen?
Da kann ich jetzt auch keine allgemeingültige Empfehlung geben. Also seitdem ich jetzt mit meinem Content mehr so in die Sichtbarkeit komme, kommen halt auch mehr Kontaktanfragen. Das ist für mich auch eine sehr, sehr relevante Messgröße. Wenn jemand sich mit mir vernetzen will, ist er natürlich interessiert an weiteren Inhalten von mir. Oder die Anzahl der DMs pro Monat kann auch eine wunderbare Messgröße sein, um dann irgendwie für sich selber auch zu bewerten, ob du mit deinen Inhalten da draußen ankommst oder nicht.
Aber die Signale für den Algorithmus, das meine ich halt eher. Das ist quasi jetzt ein Teilen ist wichtiger für den Algorithmus, dass die Reichweite.
Verweildauer. Anzahl der Saves. Mhm. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Messgrößen.
Genau, Philipp, du sagst, dass Unternehmensseiten bei LinkedIn als Content Hub fungieren müssen. Kannst du uns einmal nochmal erläutern, was mit Content Hub gemeint ist und wie sieht denn die ideale Verteilung der Inhalte aus?
Ja, ein Content Hub ist für mich jetzt keine digitale Litfaßsäule für Pressemitteilungen, also wo Pressemitteilungen gesammelt werden, sondern eher so der zentrale thematische Anker der Unternehmenskommunikation auf LinkedIn des Unternehmens. Ne? Also die Company Page sollte zeigen, wofür dein Unternehmen, wo das Unternehmen an sich steht, welche Expertise es hat, welche Probleme es natürlich auch löst und welche Beweise es für diese Kompetenz gibt. Eigentlich ist es so, eine Company Page sollte immer das posten bzw. das beinhalten, was du nirgendwo sonst siehst bzw. erfährst. Und eine gute Aufteilung ist eigentlich so diese 40-40-20-Regel. Also 40% sollte eigentlich so edukativer Content sein, also Content, der Insights liefert, der einordnet, der auch unterschiedliche Perspektiven gibt, der auch so How-To-Artikel beinhaltet. 40% sollte Proof sein, Social Proof sein, also alles, was Erfolgsgeschichten sind, Success Stories, Cases, Ergebnisse, Kundenbeispiele, Praxisnähe. Und 20% sollte eigentlich konvertierende Art sein. Also melde dich hier zum Event an, lad hier das White Paper runter, wir haben neue Jobs, hier draufklicken oder melde dich zu unserem Webinar an. Das sind solche konvertierenden Inhalte, also 40-40-20, genau. Mhm. Und bei Webnetz wäre ein Beispiel für die 20% natürlich für das LinkedIn-Lunch, was wir im Rahmen der OMR haben. Und in Unternehmen können das ja Demos sein, also wenn ich jetzt Richtung Softwareunternehmen denke, Studien, Messen, da eignet sich auch die Company Page, um sich für ein Erstgespräch am Messestand einzutragen. Mhm. Das sind für mich solche typischen Ankerpunkte, die eine Company Page beinhalten sollte.
Okay. Und was müssen denn Unternehmen tun, um ihre Mitarbeiter halt effektiv zu unterstützen, damit die Company Page den organischen Boost, den Corporate Influencer mit sich bringen, bekommt?
Also unterstützen ist, glaube ich, so das richtige Schlüsselwort, weil ich glaube, wenn du von oben oder von der Abteilungsleitung keine Unterstützung bekommst, dann wird es sehr, sehr schwierig. Ja. Und es müssen natürlich aber halt auch Kapazitäten freigeschaufelt werden. Also LinkedIn ausschließlich in der Freizeit zu bespielen, finde ich ein bisschen schwierig. Oder du bist so ein kleiner Irrer wie ich auch, der, wenn er mit dem Zug nach Hause fährt, sein LinkedIn-Game bespielt und da versucht, Content zu kreieren. Also ich glaube, Unterstützung sollte man wirklich von oben bekommen. Und ich meine, auf der anderen Seite ist es ja so, dass Unternehmen im Gegenzug Sichtbarkeit erwarten. Also liefern ihren Leuten also keine Struktur, also das Unternehmen muss irgendwie einen bestimmten Rahmen vorgeben, in dem du dich bewegen kannst. Und wer Corporate Influencer ernst meint, wer als Marke und als Unternehmen dieses Thema wirklich strategisch aufsetzt, der muss Guidelines, Themenfelder, Formate, Freigabewege und auch Content Assets bereitstellen. Also ist vielleicht jetzt ein bisschen hochgestochen formuliert, aber das solltest du auf jeden Fall irgendwie so eine Allianz der Willigen in deinem Unternehmen haben, die sich gegenseitig supporten. Ja. Ne? Und halt auch Themen diskutieren, passt das so weit? Aber der große Rahmen muss auf jeden Fall vom Unternehmen, von der Marke an sich vorgegeben werden.
Okay, ist ja auch klar. Es muss ja auch irgendein Anreiz dabei sein.
Ich glaube,
die wenigsten sich dann wahrscheinlich noch in der Bahn hinsetzen und das freiwillig machen. Das wünschen wir uns natürlich alle, aber realistisch muss man ja irgendwie schon mit der ganzen Sache umgehen.
Ja, und ich finde, gerade im B2B ist das ja auch irgendwie ganz, ganz wichtig. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall diesen Rahmen, um als Corporate Influencer aktiv sein. Es muss aber auch auf bestimmte Ziele einzahlen, die das Unternehmen verfolgt. Und ganz entscheidend ist natürlich neben Unterstützung auch Vertrauen, weil Vertrauen auch oft über viele Kontaktpunkte entsteht, besonders im B2B. Wir wissen, es sind teilweise sehr, sehr erklärungsbedürftige Produkte. Der Sales-Cycle ist sehr, sehr lang. Das sind einfach so die Gesetzmäßigkeiten, die das B2B-Marketing irgendwie mit sich bringt. Und ein guter Unternehmenspost, also wenn wir jetzt von einer Company-Page sprechen, ein starker Kommentar eines Experten, ein kluges CEO-Statement, also wenn einer der Geschäftsführer ein Statement abgibt, und ein passender Case auf der Company-Page, können zusammen schon sehr viel Impact auslösen. Aber es ist eben eine Einzelmaßnahme und Company-Pages haben mittlerweile eine Sichtbarkeit im Feed von bei manchen 1%, ich würde eher von 2% reden. Deswegen ist es ganz, ganz entscheidend, Company-Pages natürlich als Content-Hub, als Hebel wahrzunehmen beziehungsweise auch umzusetzen. Aber ganz, ganz entscheidend ist ja dann, dass die Corporate-Influencer aktiv sind.
Das ist der organische Hebel, den ich dann tatsächlich nur noch habe, ne?
Genau.
Okay. Und wenn wir jetzt ja immer noch darüber sprechen, dass wir diesen Reichweiteneinbruch vermeiden wollen oder da wieder rauskommen wollen, welche Formate würdest du denn empfehlen, dass die besonders viel Reichweite aktuell noch generieren?
LinkedIn bietet natürlich dir Möglichkeiten für sehr, sehr viele unterschiedliche Formate. Es gab ja mal diesen Video-Feed, der wurde ja gecancelt von LinkedIn, wird aber, so wie ich das interpretiere, dieses Jahr wichtiger werden. Und da ist es immer entscheidend, vertikale Videos, weil ich glaube, mittlerweile ist es auch auf LinkedIn so, dass die meisten über ihr Smartphone auf LinkedIn unterwegs sind. Also vertikale Videos ist ein ganz, ganz großer Hebel, aber sollte dann mit sehr viel Substanz gefüttert werden und nicht nur irgendwie einen Trend kopieren. Also ich fand ja damals schon von einem Agentur, den kann ich ja nennen, Mirko Kominski von Achtung, der hat einfach sein Smartphone, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob er auch auf LinkedIn das publiziert hat, er hat einfach sein Smartphone ins Regal gestellt und einfach drauf losgequasselt. Also er kam von einem Kundentermin in Hamburg und hat einfach so einen Impuls gegeben. Ja. Und das fand ich unfassbar wertvoll. Und das war natürlich kurzweilig und ich glaube...
Und authentisch über, natürlich.
Ne? Absolut. Mhm. Und du hast direkt irgendwie so einen Zugang zu dieser Person. Ja. Wie es ist, mit dieser Person zu interagieren, das Erstgespräch zu führen und auch über Projekte zu reden. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist aber keine notwendige Bedingung. Ja. Also wenn man sich mit diesem Format nicht wohlfühlt, dann sollte man es auch nicht tun.
Glaube ich, dass die Hemmschwelle da schon größer ist. Ne?
Dann kann man auch auf Text-Bild-Post gehen. Ne? Aber wichtig ist, glaube ich, dass man so eine gewisse Wiedererkennung halt auch umsetzt. Ne? Also wenn die Bildsprache zu beliebig ist, man kann natürlich auch ein bisschen experimentieren, ob eine knackige Aussage, eine Headline im Bild unterkommen sollte, finde ich immer ganz charmant, dass ich nicht nur ein mehr oder weniger nichtssagendes Bild sehe, sondern wenn eine Emotion des Protagonisten, des Corporate Influencer oder des Thought Leader korrespondiert mit einer Headline, ist das für mich auf jeden Fall immer ein Triggerpunkt. Ja? Mhm. Also, dass ich dann direkt auch anspringe und sage, hey, knackige Aussage, ich sehe mich da drin wieder, dann lese ich natürlich auch den Beitrag von oben bis unten. Ne?
Okay, also dass du meinst, das Serienformat jetzt tatsächlich nicht nur inhaltlich aufeinander aufbauen, sondern auch grafisch?
Ja.
Okay.
Sollte man auf jeden Fall ausprobieren.
Ja, okay, warum nicht? Ja, ich finde auch so ein bisschen, das erinnert mich, also was du so gesagt hast, ist dieses Regalbeispiel, erinnert mich ja auch irgendwie tatsächlich an so eine Art Story, irgendwie, wie wir sie kennen. Mhm. Und ich meine, wenn es allen immer darum geht, sich authentisch zu zeigen und ja wirklich zu zeigen, wie es wirklich in dem Unternehmen vorgeht, ist das natürlich irgendwo prädestiniert. Aber wie ich schon vermute, ist es natürlich bei vielen B2C-Kunden auch schon immer so die Hürde, okay, traue ich mich jetzt wirklich da in die Kamera zu sprechen? Und es wird ja bei B2B höchstwahrscheinlich nicht anders sein.
Was mir noch einfällt, wenn wir von Formaten reden, also ein Kommentar ist nicht unbedingt direkt ein Format, aber Kommentare werden immer wichtiger oder sind halt auch essentiell wichtig mittlerweile auf LinkedIn geworden.
Okay.
Also sich in Diskussionen einklinken, dem Netzwerk irgendeinen Impuls zu geben, ist heutzutage äußerst wichtig.
Okay.
Wenn man sich wirklich als Thought Leader, als Vorausdenker, der irgendwie dem Netzwerk was schenkt, positionieren möchte. Also da kann ich nur empfehlen, eine Viertelstunde am Morgen oder eine Viertelstunde oder zusätzlich noch eine Viertelstunde am Nachmittag einzuplanen, um zu kommentieren.
Okay.
Um wirklich sich in die Diskussion zu geben. Und Was natürlich auch sehr, sehr förderlich ist, LinkedIn ist ein professionelles Netzwerk. Das bedeutet, wir sind schon eher bereit, dort Daten und Informationen zu teilen. Und LinkedIn hat wunderbare Filterregeln.
Okay.
Also wenn wir sagen, wir möchten jetzt gerne mit Unternehmen XY gerne zusammenarbeiten, kann man sich einfach mal schauen, welche Personen tummeln sich da von diesem Unternehmen auf LinkedIn. Sind die wirklich aktiv dabei, Sachen zu veröffentlichen und da sich so mal so langsam charmant ranzutrauen und da in die Diskussion zu gehen.
Also so proaktives Community-Management quasi.
Ganz genau.
Okay, gut. Ja, dauert immer Zeit, aber sehen wir ja auch, dass das wirklich enorm wichtig ist und auch sehr effektiv. Jetzt hatten wir ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass das vielleicht auch eine Hemmschwelle sein könnte, jetzt zum Beispiel in die Kamera zu sprechen. Das ist jetzt ja aber nicht unbedingt nötig, wie du sagst. Was sind denn immer so wiederkehrende Diskussionen, die du jetzt bei Beratung von Kunden hast, die mit B2B LinkedIn anfangen möchten? Und wie nimmst du vielleicht dann auch den Unternehmen die Angst vor Sichtbarkeit?
Ich würde gar nicht sagen, dass das ein typisches LinkedIn-Problem ist, aber wenn ein Unternehmen möchte, in Social Media aktiv zu sein, und das ist natürlich auch ein bidirektionaler Kanal, dann hast du natürlich auch immer mit Reaktion zu rechnen.
Ja.
Also der Kontrollverlust ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Angst, den viele Unternehmen haben. Also wie reagiert das Netzwerk darauf? Und was ist, wenn in Anführungsstriche blöde Kommentare daraus resultieren, wenn wir was veröffentlichen? Also der Kontrollverlust, der steckt bei manchen Unternehmen immer noch im Gebälk drin.
Ja.
Also neben dem Kontrollverlust sehe ich halt auch bei vielen B2B-Unternehmen, dass sie denken, LinkedIn sei eine Plattform für die reine Selbstdarstellung. Das kommt immer wieder vor. Deswegen wird auch die Company-Page immer wieder vorgeschoben nach dem Motto, es reicht doch. Nein, es reicht aber nicht. Ja, und es ist irgendwie auch kein nettes Add-on, sondern besonders im B2B ist das ein bisschen zu kurz gedacht, weil LinkedIn ist ein Vertrauensraum, also ein Netzwerk, in dem professionell kommuniziert wird, in dem auch Beziehungen, Partnerschaften, Geschäftsanbahnungen initiiert wird. Und deswegen sollte man LinkedIn nicht nur so als Add-on sehen, sondern als Relevanzkanal. Und nach der neuesten Studie von Semrush ist es ja auch so, dass LinkedIn-Inhalte auch sehr gut ranken in den KI-gestützten Algorithmen beziehungsweise in den Suchergebnissen.
Okay.
Deswegen das auch im Blick behalten, wenn man LinkedIn wirklich als strategischen Hebel für seine Unternehmensziele im Blick hat.
Okay, also das ganze Thema Geo ist da schon wirklich gut integriert? Okay, weil da gibt es ja tatsächlich bei den Plattformen wie Meta oder TikTok ist das ja tatsächlich noch nicht der Fall. Ich war gerade 2 Wochen im Urlaub, vielleicht ist es jetzt mittlerweile soweit. Ich glaube es aber nicht, da ist Reddit ja schon so ein bisschen weiter. Okay, aber ein guter Hinweis, dass da tatsächlich dann eben auch in den Suchmaschinen gerankt werden kann. Sehr schön. Zum Schluss nochmal, Philipp. Du kommst nicht um die 3 Snacks drumherum. Alle Hörer, die erneut dabei sind, die kennen die 3 Snacks. Aber vorher möchte ich mit dir noch einmal klären. Du darfst dir jetzt eine Sache aussuchen, die du bei LinkedIn nicht mehr sehen möchtest.
Nur eine?
Eine einzige. Und dann darfst du aber nochmal erklären, warum du das auf keinen Fall mehr sehen möchtest. Und einfach nochmal ein für alle Mal klarstellen, warum mit solchen Formaten oder Content Pieces keine Reichweite mehr erzielt werden kann.
Also ich hätte jetzt im ersten Impuls natürlich wieder auf dieses Messebeispiel mich bezogen. Aber was mir wirklich jetzt ordentlich gegen den Strich geht, sind KI-generierte Texte.
Ja.
Und die haben auch immer die gleiche Struktur.
Ja, ach Gott, da gebe ich dir sowas von
also
recht.
Also erstmal so eine knackige Headline und im zweiten Ansatz, das siehst du ja auch in sehr, sehr vielen Videos, kommt der Zusatz ganz ehrlich.
Ja.
Also erstmal finde ich dieses, ehrlich gesagt, finde ich ja schon für die Tonne. Aber wenn das immer wieder auftaucht und dieser Staccato-Stil, ganz, ganz kurze Sätze, Subjekt, Prädikat, Objekt, dann vielleicht nochmal Subjekt, Prädikat, Objekt, dann wieder 3 Sätze, hinter jedem einzelnen Gedanken ein Absatz. Ich kann es nicht mehr sehen. Und mittlerweile, oder ich glaube, dass das LinkedIn dieses Jahr auch sehr, sehr intensiv verfolgen wird, wird das halt auch abgestraft werden.
Merkt der Algorithmus das. Ja. Aber klar, wenn es jetzt auch mehr um Interesse geht, dann sind natürlich Signale wie Teilen, Speichern, was man da auch immer machen kann, ist es natürlich klar, dass dann keine Reichweite mehr erzielt werden kann, weil die Leute sind ja auch nicht blöd und Ja. Merken es
halt. Also ich will, dass man mich nicht falsch versteht, KI nutzen wir halt auch sehr, sehr intensiv. Also ja. Ich wäre auch richtig doof, wenn ich das nicht machen würde. Aber man muss da so seinen eigenen persönlichen Touch einbringen.
Dann gib doch mal einmal den Tipp, wie man KI bestenfalls 2026 bei LinkedIn noch nutzt.
Indem man es komplett umschreibt.
Okay.
Ich mache das auch für unsere Kunden. Ich lasse mich natürlich inspirieren. Das ist so mein Sparringspartner, mein Praktikant an meiner Seite. Ich lasse mir natürlich Ideen auswerfen und versuche das auch irgendwie in einem bestimmten Stil umzuformulieren. Ja. Also ich mittlerweile, auch wenn das natürlich mit mehr Aufwand verbunden ist, versuche ich immer jeden Absatz, jeden Satz immer in einem anderen Wortlaut umzuformulieren.
Okay, also eher als Inspirationsquelle
gerne
nutzen.
Absolut.
Aber nachher den letzten Schliff, den nimmst du selber vor.
Ja. Manchmal reicht es ja auch, wenn die KI dir einen roten Argumentationsfaden ausspuckt.
Ja.
Und du fühlst es damit leben.
Absolut. Sehr schön, Philipp. Jetzt, wie schon angedroht, kommen wir aber zu den drei Snacks. Was sind denn die drei Learnings, die man in Bezug auf LinkedIn 2026 auf jeden Fall umsetzen sollte, um Reichweite zu generieren, relevant zu bleiben? Ja, schieß gerne los.
Als erstes würde ich sagen, Themendisziplin als Stelle von Bauchladen oder so einen bunten Blumenstrauß, wie ich es vorhin genannt habe. Mhm. Also versucht da wirklich so euren Themenspot zu finden, euch auf Kernbotschaften zu konzentrieren. Als zweites würde ich sagen, Struktur statt Aktivismus. Ja, also versucht Formate zu testen, versucht euch bestimmte Hooks auszudenken, die natürlich auch im Sparring mit KI und irgendwelche Serien oder Content-Formate systematisch zu entwickeln und dann auch dran zu bleiben. Und Sichtbarkeit ist heute viel mehr wert als Feed-Reichweite. Also LinkedIn wirkt nicht nur über Likes und Kommentare, sondern auch über stille Leser. Weil viele, ich weiß nicht, wie viele Prozent es sind, die posten nichts selbst, sondern lesen einfach nur still mit. Aber das sind meistens auch Leute, die dir direkt eine DM schicken und mit dir zusammenarbeiten wollen. Mhm. Deswegen würde ich Sichtbarkeit heute viel höher einschätzen als Feed-Reichweite. Also forget impressions.
Alles klar, das war ein sehr schönes Schlusswort. Und wenn ihr Philipps Tipps gerne nochmal nachlesen möchtet, dazu gibt es einen Blogartikel. Den werden wir in den Shownotes verlinken. Und ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. So, nicht Gespräch.
Du hast schon Hunger, oder?
Ja. So, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, Philipp, zum Thema B2B. Da gibt es sicherlich noch einige Dinge, die wir besprechen können. Und dann gucken wir spätestens Ende 2026, ob deine Tipps gefruchtet haben. Und ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avin, Shopware und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.